Helene, ich habe gedacht, dass wir dich ein bisschen besser noch kennenlernen können. Mhm. Habe ich drei Gegenstände mitgenommen, wo ich denke, dass sie für dich so eine symbolische Bedeutung haben. Vielleicht kannst du kurz etwas dazu sagen.
Das Erste. Ja, also ich bin Hebamme von Beruf. Aber in Afrika habe ich vor allem Schwangere betreut und sehr viel Gynäkologie gemacht und erst die letzten zwei Jahre wirklich voll in einem Gebärsaal geschafft mit 150 bis 200 Geburten im Monat.
Darf ich das einmal euch abgeben? Vielleicht tut das jemand hüten in der Zwischenzeit? Nachher braucht es einen Zellin wieder, da habe ich von ihr ausgelehnt. Das Zweite, eine Bibel oder Glauben?
Mhm, ja. Also das Neue Testament, das existiert jetzt seit etwa drei Jahren in Tschad-Arabisch, in der arabischen Schrift und in der latinischen Schrift und das findet großen Absatz. In Nordkamerun und im ganzen Tschad wird Tschad-Arabisch geredet. Das ist also eine nationale Sprache, wo sich die vielen verschiedenen Stämme verständigen.
Das Dritte noch, das Köfferli.
Ja, den muss ich immer wieder mal packen. Und eine Zeit lang, am Schluss in Kamerun, haben wir auch den Koffer gepackt, weil wir nie gewusst haben, wie wir weg müssen. Wir sind ziemlich bedroht worden von der Boko Haram. Ja, und wir mussten schlussendlich gehen. Aber ich werde den Koffer wieder packen und wieder zurückgehen in den Tschad. Das erzähle ich dann nachher noch ein bisschen mehr darüber.
Wo ist im Moment dein Koffer verstaut? Oder wie lange ist er verstaut? Irgendwo unter deinem Bett?
Ja, jetzt noch bis im September. So Gott will, am 12. werde ich wieder ausreisen. Und dann habe ich einen Koffer immer parat, auch im Tschad, wenn ich dann wieder in die Kamerun gehe.
Danke vielmals. Du hast selber auch noch ein paar Gegenstände mitgenommen.
Ja.
Und ein paar Fotos, die du möchtest zeigen.
Ich möchte das erste Bild zeigen, damit ich erkläre, wo ich überhaupt bin. Wenn ihr da zurückschaut, dann sehen wir da Afrika. Das ist ein riesiges Land und ein riesiger Kontinent. Und da hat es verschiedene Länder. Es hat Tschad und es hat Kamerun. Und ich war da oben gewesen. Da ist ein riesiger See, der nennt sich Tschadsee. Das ist, die Durchschnittstiefe von dem See ist 50 cm. Und an der tiefsten Stelle ist er 5 Meter tief. Und da oben habe ich geschafft. Das ist schon am Rand von der Wüste. Und dort hat es Leute, die Viehzüchter sind. Und dort, wo es Vieh hat, hat es ja auch Milch. Und das ist so ein Milchkäntli, aber in einer Mini-Ausgabe. Die Grossen sind dann so richtig gross, wo es viel Platz drin hat. Und wenn es Kühe gemolken haben, tun sie Milch drin und dann tun sie so hin und her schwingen. Und dann gibt es dann Butter draus. Früher, wo es noch keine PET-Fläschchen gegeben hat, sind Kinder, die mit den Geissen im Busch raus mussten, haben dann auch so ein Rentchen mitgenommen und dann haben sie Wasser drin gehabt. Zu essen haben sie nichts dabei gehabt, die haben manchmal einen Busch gefunden, wo es irgendetwas zu essen dran hat. Jetzt habe ich da noch ein paar Sachen drin. Das sind so ziemlich die grössten Dörne, die man sieht in Afrika. In der Sahelzone, in den Wüstengebieten hat es viele Dörne. Und ihr wisst ja, Jesus am Kreuz, der hat eine Dornenkrone bekommen. Und das sind wahrscheinlich etwas grössere Dörne gewesen, als an unseren Rosensträuchen. Jetzt könnt ihr das anschauen und dann könnt ihr es so weitergeben und dann könnt ihr es dort hinten den Leuten geben und dann könnt ihr das auch anschauen und irgendwo dort hinten deponieren. Also der vorderste Spitz ist da schon weg, der richtig wehtut. Was ist euch das da? Was meinen Sie, was ist euch da? Nein. Jawohl, eine Schlangenhaut. In Afrika hat es Schlangen. Es sagen immer viele Leute, oh, ich will nicht nach Afrika, weil es so viele Schlangen hat. Aber es hat nämlich gerne nicht viel. Aber wenn man dann mal so eine Haut sieht, dann weiss man, da hat sich eine Schlange gehütet und dann sagt man das dann an, du passt dann auf, ist denn da wieder eine Schlange in der Nähe. In Afrika ist man ein bisschen anders als hier in der Schweiz. Das Hauptnahrungsmittel, das ist Hirse. Und wenn es eine gute Regenzeit gibt, wenn es viel regnet, dann nachher gibt es sehr viel Hirse. Die Hirsenstude sieht aus wie Mais, nur noch ein bisschen höher, 3 bis 4 Meter. Und dann gibt es ganz verschiedenfarbige Hirse. Und weisse, rötliche, braune und so weiter. Und da wird dann gemahlen und aus Mehl wird dann ein Brei gekocht. Ähnlich wie eine Polenta. Hast du das auch mal durchgegeben? Jetzt habe ich da noch mal etwas. Das ist ein Haar von einem Tier. Was denkt ihr, was für ein Tier ist ich da? Viel grösseres Tier. Noch grösser. Was hat in Afrika für grosse Tiere? Noch grösser, ganz gross. Welche sind die grössten Tiere auf der Welt? Büffel, noch grösser. Noch grösser. Dicker. Ja? Elefanten, genau. Das ist ein Schwanzhaar von einem Elefant. Und dort, wo ich gearbeitet habe, hat es eben Elefanten gehabt und dann sind die manchmal zum Park raus. Und vor allem zur Nacht, wenn man zur Nacht unterwegs ist, hat man müssen aufpassen. Und einmal habe ich eine Frau müssen ins Spital bringen für die Geburt und da bin ich fast in einen Elefant hineingefahren. In der Nähe vom Tschadsee hat es ja auch Flüsse, die in den Tschadsee fließen. Und dort hat es so Muscheln. Das sind ganz flache Muscheln. Und bevor die Leute Löffel hatten, haben sie diese Muscheln als Löffel gebraucht. Wenn sie den kleinen Kind Brei gegeben haben, haben sie da mit dieser Muschel den Brei gegeben. Jawohl. Und das Milchkäntli, das ist einfach ein ausgehöhlter Kürbis und dann wird aus, von Baumrinde ist der Aufsatz gemacht und die Ledersachen, die sind aus Geissenleder. Jetzt habe ich noch ein paar Bilder von Afrika. Wenn man in Afrika unterwegs ist, ist es immer interessant. Da trifft man einen Haufen Lastwagen und die werden geladen, 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 bis einfach wirklich nicht mehr geht. Und der Chauffeur, der tut immer auch noch Handel betreiben und hinten dran hängt er dann noch seinen Privathandel an. Es kann auch Tiere unterwegs haben, Kamel, die über die Straße gehen, Esel, Geissen, Schafe und so weiter. Und vor allem die Esel, die bleiben dann stehen, dort muss man immer anhalten. Das sind Nomaden, das heisst, die Leute sind unterwegs mit ihren Kühen, weil sie nichts mehr zu fressen hatten. Und die nehmen sie gerade auch alles mit. Ja. Es ist ein Grenzgebiet, wo ich war. Und viele Leute haben in Nigeria Sachen gekauft und dann auch in Tschad gebracht. Und dann, möglichst wenig Probleme zu haben mit den Zöllnern, haben sie natürlich möglichst viel aufgeladen. Und das Auto ist dann zur Nacht unterwegs, auf der steierten Straße, ohne Licht in der Regel. Und dann muss man immer auf den Pannenstreifen fahren, wenn so ein Auto kommt. Vorne steht noch La Bonne Volonté, der gute Wille. Und einmal hat es einen riesigen Sandsturm gegeben und die Kanten, die sind ja sehr leicht. Und dann hat sich das Auto so langsam auf die Seite gekippt und ist dann auf den Kantli aufgestanden. Und wo der Sturm vorbei war, haben sie einfach das Auto wieder aufgestellt und konnten weiterfahren. Das sind Kuhhäute, die kommen aus dem Tschad. Im Tschad hat es sehr, sehr viele Kühe und Stiere. Und die Häute sind getrocknet. Und die werden in Nigeria verkauft, sind vor allem arme Leute, die kaufen, die tun die Häute nochmal auskochen und machen dann eine Suppe davon. Es gibt nicht so viel technische Kontrolle, also in der Theorie schon, aber in der Praxis nicht so und da gibt es auch immer wieder schwere Unfälle. Und es kommt immer wieder mal vor, dass bei den grossen Lastwagen der Aufleger auskippt. Der hat Petrol geladen gehabt, ist gerade neben der Missionsstation gewesen. Die Leute vom Dorf sind gekommen mit Kanister, um möglichst viel Petrol noch retten. Aber es ist das meiste ist dann ausgelaufen gewesen. Und da gibt's natürlich kein Öl mehr. Ich habe nicht in einem Hütli gelebt, sondern in einem Zementhaus. In der Trockenzeit ja, ist es angenehm, aber auch sehr staubig. Und in der Regenzeit ist es dann wieder auch im Sommer. Vor der Regenzeit gibt es dann nämlich Sandstürme. Wenn es so aussieht wie da unten, dann muss man schnell schauen, habe ich den Computer wirklich staubdicht verpackt und alles zu im Haus rein. Der Staub, der ist fein wie Mehl und der kommt durch alle Ritzen rein. Und dann manchmal eben kann es so trüb werden wie da oben, da wird es fast dunkel im Haus rein. Da hat es nochmal etwas, ein Tier oder Tier auf dem Bild. Erkennt ihr das? Das sind ganz, ist schwierig zu erkennen, das sind ganzen Haufen Heugümper. Die sind nachgekommen und haben nachher alles abgefressen. Und wenn sie natürlich auf ein Hirsenfeld gehen und die Blätter abfressen, dann gibt es eine schlechte Ernte. Und das geht ganz, ganz schnell. Das sind Millionen und Millionen, ganze Wolken von Heugümpern, die einmal kommen. Es gibt nur etwa jedes dritte oder vierte Jahr eine richtig gute Hirsenernte. Meistens regnet es zu wenig oder zu wenig lang oder zu wenig fest. Die Leute, die in der Nähe von Teich oder vom Fluss wohnen, die fischen. Sie haben da ganz verschiedene Methoden und sie tun dann auch, Fisch gehört eigentlich fast jeden Tag wird gegessen. Die Leute leben in so Lehmhäusern. Die sind sehr angenehm, weil es kann sehr heiß sein. Also im April kann es bis 48 Grad warm werden. Zuerst nach trockene Hitze und nachher feuchte Hitze. Und in diesen Häusern ist es dann angenehm. Im Januar ist es dann auch relativ kalt. Je nach Region kann es dann nur noch 8 Grad sein am Morgen. Und dann sind auch die Häuser wieder angenehm. Die Kinder müssen mithelfen, um die Häuser wieder zu reparieren. Vor allem das Dach muss man regelmässig machen, wenn eine gute Regenzeit war. Die Männer tun unten dran den Lehm mischen und rühren es den Kindern auf und sie tun es dann verstreichen auf dem Dach. Wenn ein Kind geboren wird, dann wird am 7. Tag der Name gegeben und dann wird es aufgenommen in die islamische Gemeinschaft. Das ist ein Bub, aber wenn man genau hinschaut, merkt man, dass das Kind geschminkt ist. Die Leute haben Angst, wenn es ein Bub ist, dass die bösen Geister das sehen und das Kind holen können. Und darum tut man den Buben wie ein Mädchen ausgeben. Mädchen holen es nicht so gern. Wenn die Kinder grösser sind, dann müssen viele Buben vor allem in die Koranschule. Da lernen sie mit den arabischen Schriftzeichen lesen und schreiben und sie sollten den Koran auswendig lernen. Der Koran, das ist das heilige Buch der Muslimen und das ist etwa so gross wie bei uns das Neue Testament. Und mit 14 haben es dann die tüchtig sind, können auswendig. Fünfmal im Tag wird gebetet und das islamische Gebet, das tut den Tagesablauf regeln. Also meistens das zweite Gebet ist um 13:30 und dann macht man dann auch Mittagspause, wenn man am Arbeiten ist. Die Kinder müssen viel mithelfen, es kann niemand auf der Full Hut liegen. Sie müssen, wenn die Schule fertig ist, müssen sie im Busch rausgehen, Samen sammeln von den Bäumen. Da schauen wir, sieht man, wie sie ein bisschen rausschauen. Das ist Nahrung für die Geissen und für die Schöfe. Das ist noch recht gut zum Essen, hat so ein bisschen Zitronengeschmack, aber wenn man zu viel isst, kommt man Durchfall über. Und wenn die Kinder Hunger haben, sind sie oft zu uns auf die Station gekommen und haben eben die Früchte auch für sich selber geholt. Die Kinder von der Schmied, also die Söhne von der Schmied, müssen mithelfen dem Vater. Der Vater tut da Eisen heiß machen und der Bub, der muss da mit dem Balk muss noch Luft machen, damit es richtig heiß wird. Mädchen, die müssen schon früh mithelfen im Haushalt. Sie müssen Wasser holen. Da beim Eingang hat es immer Wasserkrüge und da darf jeder, der auf Besuch kommt, darf sich da bedienen. Weil es ja immer so heiß ist, hat man immer Durst. Und dann müssen die Mädchen auch helfen kochen, das ist der Küchenkasten. Und da sehen wir jetzt die grossen, richtigen Milchkanten. Die Buben, die müssen dann schon früh anfangen, Geiss und Schöf hüten. Gegessen wird auf einer Matte am Boden und dann tut man einfach den Brei da rein und dann gibt es eine Soße dazu, man nimmt eine Portion und tut das reintunkeln und dann sitzen alle um die Platten herum. Mutter isst mit den kleinen Kindern. Und die Männer und die grossen Buben essen in einem anderen Raum. Ja, wenn die Leute unterwegs sind mit den Kühen, wenn es nichts mehr zu fressen hat, dann müssen auch Kinder mithelfen. Männer und Buben dürfen auf den Ross reiten und Mädchen auf den, und Frauen auf den Eseln oder auf den Kühen. Und natürlich wird immer alle Hausrat mitgenommen. Wenn ich so Leute gesehen habe, hat mich immer so an einen Alpaufzug oder Abzug erinnert, wenn wir es hier in der Schweiz haben. Die Kinder, die mit den Eltern keine Nomaden sind, also fest wohnen, die gehen in die Schule. Da hat es Primarschulen, da hat es bis 120 Kinder pro Klasse. Und viele Kinder lernen nicht richtig lesen und schreiben. Und das schulische Niveau ist im Allgemeinen recht tief. Die Kinder haben aber auch Spielsachen, aber nicht gekaufte, sondern die machen es selber. Was hat der da in der Hand? Seht ihr da? Der hat sich eine Gitarre gebastelt mit einer PET-Flasche hier. So eine grosse 1,5 Liter Flasche, ein Stückchen Holz und eine Schnur. Und mit dem hat er angefangen zu spielen. Oder dann machen sie Auto oder Fahrzeug. Da nehmen sie die Sohlen von ihren Schuhen, die nicht mehr gut sind, und ein bisschen Gummiband und ein bisschen Hölzchen und dann das zusammenbinden. Und da können sie ganz verschiedene Sachen machen und spielen. Aber wenn es regnen kann, wenn es 9 Monate lang nicht mehr geregnet hat und zuerst mal so richtig kommt, gewittern und fest regnet, dann wird der Lehmboden hell wie ein Glattis. Und dann freuen sich natürlich die Kinder. Und dann da rumrennen im Regen rum und dann da hin und her schlittern. Das sind die paar Bilder, die ich euch noch zeigen wollte.
Jetzt möchten wir noch ein Lied singen. Eins für Kind, speziell Band darf schon mal vorkommen. Und Kind, könnt euch hier aufstehen und den Erwachsenen am besten zeigen, was für Bewegungen das man dazu machen kann. Ich glaube, ihr kennt das alle, das Lied. Und nach dem Lied dürft ihr dann in den Kids-Treff gehen.
Ja, früher noch hat man gesagt, ich arbeite in dem und dem Land. Und dann hat man sich gerne gross interessiert, was in einem anderen Land abgeht. Aber in den letzten Jahren sind ganz ein Haufen islamistische Gruppen auftaucht. Wir sehen hier Kamerun, den ganzen Norden. Da in N'Djamena, die Hauptstadt vom Tschad. Und hier an der schmalsten Stelle von Kamerun habe ich geschafft, während über 20 Jahren. Zwischendrin bin ich auch wieder in der Stadt gewesen und insgesamt 30 Jahre in Kamerun. Dann ist da eben Boko Haram auftaucht, Al-Qaida in Richtung Mali, Islamischer Staat in Libyen, seit im Sudan Gruppe, Zentralafrika, Somalia und natürlich im ganzen Bereich dahin. Das ist ein Ausschnitt von der Karte von Nordkamerun nochmal. Wir haben N'Djamena da, die Hauptstadt vom Tschad. Und da ist Maltam, wo ich tätig war. Hier unten ist Marwa, Provinzstadt. Da hätten ja Müllers auch hinkommen sollen. Und sind dann natürlich nicht gekommen, nachdem es da Sprengstoffanschläge und Entführungen gegeben hat. Ja, heute ist es so, dass Boko Haram ziemlich stark zurückgedrängt worden ist. Sie sind noch sehr aktiv in dem Gebiet. Wir haben das Gesundheitszentrum da, Limani, wo immer noch zu ist. Und die letzten 2 Wochen hat es wieder Sprengstoffanschläge gegeben, da in Kolofata. Das ist ein Gebiet, wo die Bevölkerung weg hat müssen. Die Armee hat gesagt, sie sollen weg, damit sie freie Hand hat. Und das ist Buschgebiet und da können sich natürlich die Leute gut verstecken. Wir sind im 13. Weg da vom Altam, weil da in der Nähe eine französische Familie entführt worden ist. Und im Sommer 14 haben wir von Marwa weg müssen. Am Schluss, bevor wir weg sind, sind wir immer noch vom Militär begleitet worden, wenn wir außerhalb der Stadt gewesen sind. Ja, wer ist Boko Haram? Die sind in der, also Boko Haram heisst Bildung ist Sünd. Das ist der Name, den die anderen ihnen gegeben haben. Sie nennen sich jetzt Islamischer Staat von Westafrika. Sie sind im 90 in Maiduguri gegründet worden. Die Provinzstadt da vom Norden, also gerade Nachbarprovinz da vom Nordkamerun. Und sie haben die sozialen Missstände auch kritisiert und sie wollen, dass Muslime bessere Muslime werden. Dann hat der nigerianische Staat eingegriffen und hat den Gründer ermordet und seine Anhänger sind dann geflüchtet und von der Al-Qaida aufgenommen worden. Und dort haben sie gelernt, wenn man einen islamischen Staat aufbauen will, muss man die bestehenden Strukturen zerstören. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, Vertreibung, Tötung von allen unerwünschten Personen oder Gruppen, die nicht das Ziel von Boko Haram verfolgen. Am Anfang hat Boko Haram noch Warnbriefe geschrieben an die Leute, gehen weg, bis dann und dann springen wir euch um. Und dann sind sie immer brutaler und schlimmer geworden. Bis heute hat es insgesamt, also Nigeria, Kamerun, Tschad, Niger, zusammen hat es 20'000 Tote gegeben und etwa 2 Millionen Flüchtlinge oder Vertriebene. Und das hat auf die ganz grosse Region natürlich Auswirkungen gehabt. Ja, am Anfang haben sie vor allem Leute entführt, Überfälle gemacht und Ermordungen in Nigeria. Und dann mit der Zeit sind sie dann auch eben auf Nachbarländer übergekommen. Mit deren Entführung im 13. ist es losgegangen und dann auch Überfälle im Grenzgebiet. Es hat auch immer stärkere Kämpfe gegeben mit den Regierungssoldaten. Schlussendlich sind dann die anderen Armeen, also Kamerun hat Hilfe gefragt, dass andere Armeen kommen zum Unterstützen. Und vor allem das tschadische Militär, die sind Wüsten gewohnt und die dürfen nach Nigeria rein. Kamerun und Nigeria hat starke Spannungen gehabt und jetzt dank Boko Haram hat wieder Versöhnung eigentlich stattgefunden und Zusammenarbeit. Die Soldaten haben uns erzählt, wenn es zu einem Gefecht kommt, dann kommen die jungen Mitglieder von der Boko Haram und rennen dorthin, wo es am meisten Kugeln hat. Wie wenn sie den Selbstmord suchen würden. Und man hat ihnen versprochen, wenn du jetzt in dem Krieg stirbst, dann kommst du direkt ins Paradies. Im Islam oder hier in Afrika haben die Leute wahnsinnig Angst vor dem Tod. Und der Islam garantiert ja nicht das Paradies. Also man muss durch verschiedene Werke Allah gut stimmen und hoffen, dass dann im Gericht Allah gut gelohnt ist und dass man dann ins Paradies kommt. Aber das ist sehr, sehr schwierig. Und der Dschihad, also wenn sie da sterben, dann ist es mehr oder weniger garantiert. Der Tod ist auch die einzige Möglichkeit für Mitglieder von Boko Haram zum Aussteigen. Wenn sie aussteigen, dann suchen die eigenen Mitglieder sie und bringen sie um. Oder dann natürlich das Militär, weil es ist Kriegsrecht. Ich habe jetzt aber gehört, dass vor 10 Tagen eine ganze Gruppe, über 500 junge Männer, sind von Boko Haram weg und haben Asyl gefragt in Kamerun. Die sind jetzt in einem Lager untergebracht und ich weiss jetzt nicht, was da weitergeht. Ja, und die Überfälle, die gehen weiter. Unter den Todesopfern hat es sehr viel mehr Muslime als Christen. Im Koran heisst, dass man die lauen Muslime, das sind auch keine rechten Muslime mehr und die müssen wir auch bestrafen und umbringen. Und die Islamisten möchten einfach wieder ein islamisches Paradies aufrichten, wie zur Zeit von Mohammed, wo der Islam ja sehr voll erfolgreich war. Und sie möchten wieder so leben wie zu dieser Zeit. Und da sind eben wie unseren Augen gemäßigte Muslime, sind eben in ihren Augen keine rechten Muslime mehr. Folge für Kamerun, Nahrungsmittelknappheit, schlechte Ernte. Zum Teil getraut sich die Leute auch nicht mehr auf die Felder. Oder wenn sie auf die Felder gehen, dann geht das ganze Dorf miteinander, weil sie haben immer Angst, dass sie überfallen und entführt werden. Geschlossene Grenzen mit Nigeria. Es hat ein lebhafter Handel stattgefunden zwischen Tschad und Nigeria und das ist alles durch Kamerun gegangen. Dann viele Leute haben verdient. Auch Motorradverbot ist ganz schwierig, weil das ist das wichtigste Transportmittel. Tourismus, der nicht mehr kommt, die vielen Flüchtlinge, geschlossene Schulen in den Grenzgebieten und die Überflutung der sicheren Städte mit Vertriebenen. Also die in den Grenzgebieten gewohnt haben, sind weggezogen und in die sicheren Städte. Und dort hat es natürlich zu wenig Wohnraum und die Schulen sind überfüllt. Viele Kinder konnten nicht mehr in die Schule, weil es einfach keinen Platz mehr hatte. Und in kleinen Zimmern von 2 auf 3 Metern war manchmal eine Familie untergebracht. dass die Ausländer raus müssen. Und natürlich Einschränkungen von der Aktivität in der Grenzregion. Und es hat ziemlich überall Ausgangssperre auch gegeben. Einrichtungen sind zerstört worden, auch Krankenhäuser zum Teil, einfach alles, Schulen, alles, was an der Grenze war. Und dann auch die Leute von der Kirche sind natürlich geflüchtet, weiter in den Süden von Kamerun, an einen sicheren Ort. Und sofort sind die nigerianischen Flüchtlinge gekommen und haben sich dort niedergelassen. Ein grosser Teil von denen sind einmal ausgewandert von Kamerun und sind in ein oder zwei Generationen in Nigeria gewesen und wieder zurückgekommen. Unser Gesundheitszentrum ist immer noch geschlossen und trotzdem haben wir gesehen, wie Gott das bewahrt. Jetzt im Januar ist das erste Mal ein Team wieder dorthin schauen, wie es eigentlich aussieht und es ist wirklich noch alles in der Ordnung, ist nichts kaputt gemacht worden und nichts gestohlen worden. Dort haben auch viele Leute Bewahrung von Gott erlebt. Sie haben einmal im Grenzdorf ein Geldinstitut überfallen und dort haben Ehefrauen von Krankenpflegern gearbeitet. Und dann haben sie gefragt, bist du die Frau vom Krankenpfleger? Dann hat sie gesagt, ja. Dann hat sie gesagt, du musst keine Angst haben, wir machen dir nichts. Dein Mann macht eine gute Arbeit. Dann hat sie raus müssen und die anderen haben sie verschossen. Und die Frau ist dann zurückgehalten worden, aber am Abend hat sie wieder heim können. Die Auswirkungen auf die Kirche, würde meinen, die Leute wären eingeschüchtert worden, aber es hat eine Erweckung ausgelöst. Die an der Grenze haben erlebt, dass sie zu Abend, zu Nacht ist neben gekommen und hat gesagt, wenn du mir bis übermorgen deine Tochter nicht zur Frau gibst, dann bringe ich dich um, also zu den Christen. Und es gibt auch solche, die eben bedroht worden sind, entweder trittst du jetzt in Islam über oder ich bringe dich um. Ja, wie würde man reagieren, wenn das mal passiert? Und das hat die Leute sehr berührt. Und es hat eigentlich jede Familie hat irgendwelche Angehörige gehabt, die im Grenzgebiet gewesen sind, die durch irgendetwas betroffen worden sind. Es hat sehr viel mehr Gebetsgruppen. Also das ist schon mit der ersten Entführung ist das eigentlich losgegangen, dass in allen Kirchen gebetet worden für die französische Familie, die entführt worden ist und für die ganze Situation. Die jungen Leute möchten wieder Theologie studieren. Eine Zeit lang hat es viel zu wenig Studenten gehabt. Und da wollte niemand Ausbildung machen. Und was uns besonders freut, dass die Arbeit auch ohne uns weggeht. Wir wissen, dass wir ziemlich plötzlich gehen müssen. Und jetzt wird Tana Weiberli, die Verantwortliche von der medizinischen Arbeit, oder die ehemalige Verantwortliche, und die, wir sind noch Januar, Februar, meistens in Kamerun, um die Leute zu besuchen. Das tut sie sehr ermutigen. Wir machen eigentlich nicht viel, aber einfach, dass wir kommen, das zeigt ihnen, dass wir sie nicht vergessen haben. Und wir freuen uns immer wieder zu sehen, wie die Arbeit einfach weitergeht. Und die Kirche tut auch wieder neue Projekte aufgleisen, dieses Jahr, weil sie das Gymnasium eröffnen, weil es einfach viel, viel zu wenig Schulungsplätze hat für Oberstufen. Die medizinische Arbeit läuft auch weiter. Wir haben ursprünglich vorgesehen, im 2016 die Arbeit zu übergeben, aber jetzt ist es einfach schneller gegangen und es läuft sehr gut. Es geht nicht zusammen, wie viele befürchtet haben. Auch die Administration von der Station, die wir der Kirche noch nicht übergeben haben, läuft gut. Ich bin noch Vertreterin von der Mission in der Kirchenleitung. Und ja, immer so ein bisschen Verbindungsglied auch zu der Mission und habe noch viel Kontakt, vor allem per E-Mail mit den Leuten. Die Kirche selber hat sehr viel Geld bekommen vom Barnabas Fund von England, um die Vertriebenen zu betreuen, also um ihnen zu helfen, als neue Ort zu gehen, Transport zu zahlen und Land zu erwerben und so weiter. Es gibt viele von diesen Vertriebenen, die sind zur Nacht geflüchtet, haben alles zurückgelassen und haben bloß noch Kleider gehabt, was sie auf dem Leib hatten. Ein Teil, die haben rechtzeitig, die können ihre Sachen mitnehmen und so weiter. Und weil die Hilfe über die Kirche gegangen ist, haben sie dann das so können anpassen, dass eben dann, ja, jeder Familie geholfen worden ist, was nötig hatte. Jetzt möchte ich noch ein Beispiel erzählen von einem Pfarrer. Der war eben auch in dem Grenzgebiet, wo eben heute immer noch gefährlich ist. Und der ist jetzt bis im Januar hat er es ausgehalten dort. Letztes Jahr hat er mal gehört, wie da Boko Haram gekommen sind. Er kann ihre Sprache. Und dann hat er gehört, wie sie diskutiert haben vor der Tür, ob sie jetzt den Pfarrer auch noch gerade überfallen und umbringen. Und dann haben sie da hin und her diskutiert und dann zumal hatten einige gesagt, nein, wir sind jetzt heute nicht für den Pfarrer gekommen, wir haben eine andere Aufgabe. Sie sind dann weitergezogen und haben dann den Verantwortlichen vom Dorfkomitee umgebracht. In jedem Dorf hat es ein Komitee von Leuten, die dort aufgewachsen sind, die dann alle Fremden kennen natürlich und dann die aufhalten und kontrollieren. Und die Dorfkomitees haben schon x Sprengstoffanschläge können verhüten, weil sie eben die Fremden angesprochen haben und dann die in das Dorf reingelassen haben und so weiter. Aber eben, die werden dann eben auch umgebracht, wenn sie die Hände kommen von Boko Haram. Dann hat er abgemacht mit dem Imam, dass eben Christen am Freitag Moschee bewachen und Muslim am Sonntag killen während dem Gottesdienst. Ja, und dann jetzt im Januar ist das gewesen, hat er wieder gehört, wie Boko Haram gekommen sind und damals hat er verstanden, dass sie ihn sollten umbringen und, oder entführen, auf jeden Fall ihn überfallen. Und er ist dann im Gehöft drin gewesen und hat betet und betet. Und dann hat er zumal gemerkt, die da draussen, die sind sich überhaupt nicht einig. Das ist ein Streiterei gewesen da draussen und schlussendlich sind dann die weggezogen. Und das hat mich sehr erinnert an die biblische Geschichte, wo das Volk, wo der Feind vom Volk Israel auch, wo Gott gekommen ist und die durcheinander gebracht hat und dann schlussendlich haben sie gerne nicht mehr können kämpfen und sind abzottelt. Und das ist bei dem auch gewesen. Der Pfarrer ist jetzt aber weggezogen vom Ort, er tut gemeint noch betreuen, aber vom Städtli aus. Und was ein Wunder ist, dass bis jetzt kein einziger Pfarrer oder Evangelist ist ermordet oder entführt worden. Und für die Leute, für die Kirchen ist klar, das ist Gebet. Sie selber haben eben intensiv betet, aber auch in Europa haben viele Christen für Kamerun betet und für sie ist das klar, das ist ein Wunder, dass niemand umgebracht worden ist. Das Ganze hat auch Konsequenzen gehabt für die ehemaligen Muslime, wo Christen geworden sind. Die, die noch im Grenzgebiet gewohnt haben zu Nigeria, die sind übergezogen in Tschad oder ins Grenzgebiet Richtung Tschad. Man hat auch bei einem Boko Haram-Mitglied eine schwarze Liste gefunden mit Namen von Leuten, die umgebracht werden sollten. Und da hat es auch ein paar von diesen Christen drauf gehabt. Denn bis heute noch, sie ist auch, dass Familienväter oft oder meistens an einem anderen Ort schlafen, einmal bei einem Freund, einmal dort bei Verwandten und so weiter. Sie machen so ein bisschen Tour und hier und da wieder einmal die Hei. Weil Boko Haram, die holen vor allem Männer und Frauen, also Frauen, die werden entführt, oder? Aber die werden in der Regel nicht umgebracht. Sie leben ihren Glauben heimlich und trotz vielen Verfolgung sind sie treu im Glauben. Das ist ein Foto, das wir aufgenommen haben, bevor Boko Haram aufgekommen ist. Und die drei sind miteinander dann mal unterwegs gewesen, wo es noch ruhig war in Kamerun. Sie wollten heim zu ihm, weil seine älteste Tochter hätte verheiratet werden sollen. Sie sind im Boot gewesen und da sind sie mal so kleine Schnellboote gekommen und haben das Grosse umzingelt. Und dann hat er gesehen, dass da in dem Boot ein Freund von ihm ist. Und sie haben gefragt, wo ist der Abdullahi? Und dann hat niemand etwas gesagt, dann haben sie das Boot ans Ufer gezwungen und dann haben sie gesagt, alle Kotokus, also von dem Stamm, gehen auf die Seite. Und dann sind sie zu vierten oder zu fünften hoch gewesen. Und dann ist der Freund von ihm, der ehemalige, hat wieder geschaut und er hat den Abdullahi einfach nicht erkannt. Und das war ganz komisch gewesen. Auf jeden Fall hat er dann auf den Jungen gezeigt und hat gesagt, das ist ihn. Und dann haben sie ihn gerade verschossen. Und die anderen haben probiert zu flüchten und sind dann angeschossen worden. Und er hat den Schuss gehabt in den Oberschenkel und er in die Hand. Und er ist dann später gestorben. Und an der inneren Blutungen. Und bevor er gestorben ist, hat er ihm da hinten gesagt, sag den anderen, sie sollen treu bleiben im Glauben. Auch wenn ich jetzt sterbe, Gott hat da trotzdem gewirkt, weil mein Freund, mein ehemaliger, mich ja nicht erkannt hat. Da hat Gott die Finger im Spiel gehabt. Und das Leben ist ja so kurz und die Ewigkeit wartet auf uns und ein besseres Leben sagt den anderen, sie sollen treu bleiben. Er da hinten hat jetzt, ist behindert mit der rechten Hand durch Schutzverletzungen. Er da ist in Nigeria gsi, geht Fisch fangen, also Kotoko sind Fischer und wenn sie hören, es hat irgendwo Fisch, dann suchen sie dorthin. Und die sind im Dorf gsi, am Tschadsee, das ist da gsi, wo Boko Haram mehrere Dörfer massakriert hat. Dann ist die nigerianische Armee gekommen und hat alle Leute evakuiert und in ein riesiges Lager gesperrt. Also es war eigentlich Gefängnis gsi. Da ist unter der Aufsicht von der UNO, aber sie haben dann zu wenig zu essen gehabt. Und dann haben sich die Leute organisiert, haben so einen Markt angefangen. Und er hat dann seine Tochter, fünf und siebenjährige, geschickt, zum Erdnüsse verkaufen. Und dann hat sich neben den Kindern in die Luft gesprengt. Die Kinder sind schwer verletzt gewesen und sind dann von der Lagerleitung in Kamerun geschickt worden, in ein Spital. Und die Eltern haben dann mitkönnen. Und die Mutter noch mit zwei ganz kleinen Kindern hat sie auch mitnehmen. Und in dem Spital hat er dann einen Bekannten getroffen. Er hat unterwegs das Handy verloren, also alle Telefonnummern, alle Kontakte hat er verloren gehabt. Und dort in dem Spital hat er einen Bekannten getroffen und hat ihn uns informieren können. Er hat mich besucht in N'Djamena und dann nachher hat er mir erzählt, was gewesen ist. Und am Schluss hat er gesagt, weisst, jetzt muss ich gleich noch sagen, als ich Christ geworden bin, habe ich auch Mühe gehabt, meinen Schutzzauber abzulegen. Kotoko, die sind bekannt für ihre starken Schutzzauber. Und dann hat er gesagt, weisst, aber Gott ist viel stärker als der Schutzzauber. Boko Haram sind etwa fünfmal zu mir heimgekommen, also als er noch in Nigeria war, und haben ihn gesucht. Und er war immer vor. Und etwa zweimal hat er geflüchtet durch den Kugelhagel. Und er hat das gesagt, trotzdem, dass seine beiden Töchter so schwer verletzt waren. Die eine Tochter wird immer behindert sein, ihr hat den Oberarmmuskel weggerissen. Und die Kleine, die hat einen Beinbruch gehabt, bei der ist wieder gut. Aber die Grosse hat auch eben Narben im Gesicht und so weiter. Das hat mich tief berührt. Das ist ein einfacher Mann, der eigentlich nie in die Schule ist, aber er hat den Glauben gelebt. Und die Leute, die erleben Gott einfach von einer anderen Seite. Und auch sie haben gesagt, er sagt den Leuten in der Schweiz herzlichen Dank, und dank du für alle Gebete und wir sollen weiter für sie beten. Ja, Gott zeigt sich den Muslimen. Es ist auch nicht nur unter den Christen ein Aufbruch, sondern auch unter den anderen Leuten. In der Apostelgeschichte 1,3 steht, dass Jesus sich immer wieder gezeigt hat nach der Auferstehung, dass die Leute gemerkt haben, auch Jesus lebt, der ist nicht gestorben. Und jetzt im Fastenmonat Ramadan, der ist jetzt gerade, nächsten Mittwoch ist die sogenannte Nacht der Macht. Und da erwartet sehr viel Muslim Träume und Visionen, wo ihnen Gott begegnet, auf irgendeine Art. Und da ist ein wichtiges Gebetsanliegen. Es gibt etwa 30% von allen Muslimen, die Christen werden, die haben Visionen gehabt oder ganz starke Träume, also mehr als nur so ein einfacher Traum, den man wieder vergisst. Und gleichzeitig ist einfach auch die Verfolgung da. Petrus hat geschrieben, man soll sich glücklich schätzen, wenn man verfolgt wird. Das ist eigentlich etwas, was überhaupt nicht logisch ist. Aber ich habe das jetzt beobachten können. Die verfolgt werden, die erleben Gott eben wirklich von einer ganz anderen Seite. So wie wir es hier in der Schweiz nie können. Und ich habe auch gemerkt, hier, was am schlimmsten war, ist die Bedrohung von uns. Wir sind dann hier sogar von der Polizei bewacht worden. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, also wenn die nie kommen, die Boko Haram, dann stand ich dann an und sage, mal, du bist Christ. Und jetzt manchmal, mich denke ich, ja, habe ich da so viel Mut gehabt, jetzt würde es mir wieder Angst machen. Aber man merkt wirklich, wenn man in der Situation drinnen steht, gibt Gott Kraft dazu, zum Bekennen. Wenn ein Christ wird, dann wird er der von der Familie verletzen. Und das ist etwas ganz, ganz Schlimmes. Und die Ehre kann man nur wiederherstellen durch Verschwinden von der Person. Der endgültige Bruch mit dem Islam ist durch die Taufe. In Afrika hat es nicht so viel Wasser, also haben wir die Leute in Fässer getauft und manchmal sind sie halt ein bisschen zu gross gewesen, hat man einfach noch einen Kübel Wasser drüber abgeklärt. Ja, wie kann man eine Person verschwinden lassen? Ausschluss aus der Familie, da kann Todesklärung sein, manchmal wird sogar eine Beerdigung gefeiert für die Person. Geburtsakten und Schulzeugnis und so weiter werden verrissen. Und ein Ausschluss aus der Familie, das ist für Betroffene dort schlimmer als getötet zu werden. Sie haben keinen Halt mehr und sie verlieren alles. Denn auch Mord oder Morddrohung kann auch in der Schweiz vorkommen. Verleumdungen mit Gefängnis. Oft gibt den Familien noch Geld dem Staatsanwalt, dass sie die Person möglichst lang im Gefängnis behalten. Denn Schikane. Wenn einer eine Arbeit sucht, gehen die Leute zum Arbeitgeber und sagen, hey, du weißt du nicht, dass der Christ ist. Und dann verliert er die Arbeit wieder. Was aber auch möglich ist, dass Geheimhaltung in der engsten Familie kann geben. Ja, Gott ist am Wirken, jetzt nicht nur unter diesen Kotokos, mit denen ich vor allem zu tun hatte. Es hat eine grosse Volksgruppe in Kamerun, Fulbe, und dort ist auch eine Erweckung im Gang. Der Ibrahim, der hat eine Koranausbildung und der hat einfach die Freiheit, den Muslimen das Evangelium weiterzugeben, auf eine Art, wo eben die Muslimen verstehen. Wenn die Afrikaner, also ehemalige Muslimen, das Evangelium weitergeben, dann machen sie das ganz anders als wir Ausländer. Wo wir gegangen sind, hat es etwa 6 Hauskirchen gehabt, im 14. Jetzt betreut er 16 und er sagt, es hat noch die 16 haben auch wieder unter, also Kirchen gegründet. Immer wenn es etwa 10 sind, teilen sie sich wieder. Und in der Zwischenzeit hat es nicht nur in Maroua, sondern auch in den anderen grossen Städten in Kamerun so Hauskirchen gegeben. Das ist der Leiter der Kotoko-Christen. Auch er lebt im Glauben heimlich und ist auch einer, der mit dem Kopf durch die Wand geht, wenn es muss sein. Ja, die ehemaligen Muslime möchten die Schulung, sie möchten die Ausbildung haben und sie haben Hunger nach Gottes Wort. Und wenn sie am gekommen sind, hat man alles liegen lassen und hat das Bibelstudium gemacht mit ihnen. Nach 2 Stunden bin ich dann nämlich langsam müde geworden, aber sie wollten immer noch weitermachen. Die 2 sind auch ehemalige Muslime und in der Zwischenzeit ein bisschen meine Söhne geworden. Er da hat gesagt, jetzt kannst du nicht mehr zurück nach Malta, jetzt gehe ich halt. Er hat eine arabische Mutter und kann darum auch die Sprache, Arabisch. Und er arbeitet im Moment als TÜV-Taxifahrer und dann erzählt er mir, wenn er das Evangelium weiter sagt. Und eben auch wieder auf eine Art, wo ich würde denken, hä? Und die Leute die sind angesprochen. Und er betreut im Moment etwa 8 Personen, die vom Islam aus, also Christen geworden sind. Und sie tun jetzt auch selber Treffen in grösseren Gruppen organisieren. Also ich tue mich auch langsam zurückziehen und dass das eben auch in afrikanische Hände kommt. Ja, oft sind es kulturelle Gründe und nicht religiöse Gründe, die ein Muslim daran hindert, Christ zu werden. Sie haben einfach Angst vor der Schande, die es gibt. Wir sind da aufgerufen, auch da in der Schweiz, mit den vielen Ausländern, die es hat, und Asylanten, dass wir einfach das Evangelium seien und auch leben, ausleben. Und das ist Gott, der es dann keimen lässt. Ich habe immer wieder erlebt, dass bei Muslimen, die offen sind für das Evangelium, dass die immer wieder mal etwas erlebt haben mit Christen. Bei vielen hat es schon in der Schule angefangen, dass sie christliche Schulkameraden hatten. Oder dann eben bei uns im Spital und so weiter. Und dann haben sie angefangen, Fragen zu stellen, nachdem dass sie irgendetwas gesehen haben. Was wichtig ist, ist einfach auch das Gebet, wenn ich schon gesagt habe. Und ich habe es auch immer wieder geschätzt, wenn dann auch Sachen gewesen sind, dass ich auch eine E-Mail schicken in die Schweiz und wissen, jetzt wird wieder gebetet. Wenn man so eine Gruppe betreut, dann lebt man mit ihnen. Und zumal ist wieder einer verschwunden, man hat keine Ahnung, ist er jetzt umgebracht worden, ist er entführt, ist er eingesperrt zuhause, wird er gefoltert. Und dann ist das für mich immer eine riesige Erleichterung gewesen. Und ich sage immer, Gebet ist die halbe Missionsarbeit. Ja, und was jetzt auch noch dazu kommt, durch die Terroranschläge sind sehr viele Muslime enttäuscht vom Islam. Sie sagen, dass, wie gesagt, im Namen vom Islam werden Leute umgebracht, auch Kinder. Gerade Boko Haram zum Beispiel setzt sehr viele Kinder ein für Sprengstoffanschläge. Letzte Woche sind wieder zwei Mädchen getötet worden und zwei sind geflüchtet. Und eine ist verschossen worden, auch mit Sprengstoffgürtel auf sich. Und das tut natürlich Muslime schon beschäftigen. Und ich möchte euch einfach ermutigen, Kontakt aufzunehmen mit Muslimen, mit Asylanten. Dann sie mal zu einem Kaffee einladen oder so und die freuen sich dann riesig drauf. Jetzt noch etwas über meine Zukunft. Ich gehe nicht mehr zurück nach Kamerun, weil ja, die brauchen uns nicht mehr. Die Arbeit läuft und es hat ja keinen Sinn, dass man ihnen die Arbeit wieder aus den Händen nimmt. Und so Gott will, werde ich im September hier nach Bardai gehen. Das ist zumindest in der Wüste, also zwischen Tripolis und N'Djamena. Da hat es ein Volk, die sogenannten Tubus. Die wohnen in Nordtschad, im Südlibyen, im Sudan noch und noch ein bisschen im Niger. Und das ist eine Bevölkerungsgruppe, die sind ähnlich wie Tuaregs, nur überhaupt nicht bekannt. Und die wehren sich enorm gegen den Einfluss vom islamischen Staat von Libyen, der immer wieder probiert, in Tschad hineinzukommen. Und die Leute sagen, wenn der Stamm, die Volksgruppe da nicht wäre, dann wäre der Tschad schon völlig überrannt vom Islamismus. Die Leute haben eine eigene Kultur, eine eigene Sprache. Und zur Zeit von Gaddafi in Libyen haben sie nicht mehr dürfen ihre Sprache reden. Sie mussten arabische Namen annehmen. Und sie haben jetzt einfach alles, was arabisch ist, sind sie dagegen. Und darum wehren sie sich auch gegen den islamischen Staat. Dort oben hat es eine Oase auf 1000 Meter Höhe. Es ist also nicht so heiß. Wird höchstens 42 Grad warm. Und im Januar kann es also auch Minustemperaturen geben. Es hat sehr viele Dattelpalmen und eben andere Palmenarten und Dornenbüsche. Und der Staat hat uns gefragt, hier ein Spital einzurichten, also zum Funktionieren bringen. Das Spital ist vor 5 Jahren gebaut worden, aber es hat kein Personal und folglich auch keine Patienten. Wir müssen uns vorstellen, da oben, das Volk, das sind Nomaden, sind immer unterwegs, wenig Schulbildung, sie haben kein eigenes Pflegepersonal. Und wenn das Pflegepersonal von da unten, da oben versetzt werden, dann haben die einen Kulturschock. Das ist völlig eine andere Kultur, ein anderes Klima. Und das Volk da oben hat früher auch die Leute aus dem Süden versklavt. Also die werden auch ganz schlecht aufgenommen, werden verachtet. Und dann ist klar, wenn einer da versetzt wird, kommt er vielleicht schauen, 2-3 Monate, und dann haut er es wieder, weil ein Todesfall ist in der Familie oder für Ferien und kommt nicht mehr zurück. Und der Gouverneur vom Ort hat gesehen, dass eben die Missionare, also sind Leute von der Wycliffe, dass die länger bleiben und nicht nach 3 Monaten schon wieder gehen. Und dann hat er gefragt, ob wir nicht Missionare haben können, die das Spital zum Funktionieren bringen. Ich werde zusammen sein mit einem Team, das amerikanische Leiter-Ehepaar, englische Ärzte, er ist Chirurg, sie ist Gynäkologin, dann Ulrike Badstübner, mit ihr bin ich fast 10 Jahre in Malta gewesen und wir verstehen uns sehr gut. Und dann ist noch eine Schweizer Familie vom Thurgau, auch noch dort. Und im September werde ich ausreisen und es ist geplant Ende September, dass wir mit Auto durch die Wüste gehen, hier rauf. MAF fliegt auch, das ist ein bisschen angenehmer, aber wenn viel Gepäck hat, dann geht man durch die Wüste. Ja, das wäre es so ein bisschen, was ich euch erzählen wollte.